Liebe Hörer, herzlich willkommen. Sie hören Kontrafunk aktuell an diesem Mittwoch, den 8. April 2026. Die Weltlage bleibt angespannt und sie könnte sich in diesen Stunden entscheidend verändern. Im Konflikt zwischen Iran, den USA und Israel liegt ein neuer Friedensvorschlag auf dem Tisch, ausgerechnet eingebracht von Pakistan. Während Islamabad diplomatisch aktiv wird, verhält sich ein globaler Schlüsselakteur auffallend zurückhaltend, nämlich China. Zugleich erhöht sich der Druck massiv. US-Präsident Trump hat dem Iran harte und zerstörerische Konsequenzen angedroht, sollte er nicht einlenken. Wie ernst ist die Lage und welche Rolle spielt China in diesem geopolitischen Ringen? Darüber spreche ich gleich mit unserem China-Experten und Politikwissenschaftler Jonas Greindberg. Dann blicken wir auf eine sich zuspitzende Energiekrise. Plötzlich bleiben Kerosinlieferungen aus, Flugverbindungen werden gestrichen und Preise steigen weiter spürbar. Und aus den USA kommt nur ein knappes »Sorgt doch selber für euer Öl«. Steuert Europa auf eine neue Energieabhängigkeit zu und wird Energie noch weiter zum Machtfaktor? Einschätzungen dazu hören wir vom Wirtschaftsjournalisten Oliver Stock. Dann blicken wir nach St. Gallen. Dort ist nämlich der Bau einer Großmoschee geplant. Ein Millionenprojekt, das jetzt mitten in die sowieso schon intensive Debatte über Integration, Islamisierung und Massenmigration fällt. Wer finanziert das Vorhaben? Welche Konsequenzen kann das haben? Dazu im Gespräch Lukas Reimann, Nationalrat der SVP und Mitinitiant der Minarett-Initiative. Und zum Schluss wird es ein bisschen nachdenklich, denn seit Jahrtausenden fasziniert uns der Mond als Projektionsfläche unserer Sehnsüchte und als Ziel menschlichen Entdeckungsdranges. Was sagt unser erneuter Aufbruch dorthin jetzt über uns aus? Hören Sie dazu den Kommentar des Tages von Burkhard Müller-Ulrich. Ich bin Gernot Danowski. Sie hören Kontrafunk aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist eine Lage, die sich stündlich zuspitzt. Im Konflikt rund um den Iran, die USA und Israel liegt seit Montag ein neuer Friedensvorschlag auf dem Tisch, eingebracht ausgerechnet von Pakistan. Doch während Islamabad auf der diplomatischen Klaviatur spielt, bleibt ein zentraler Akteur auffallend zurückhaltend, nämlich China. Gleichzeitig wächst der Druck. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, bis Mittwoch, 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit, auf den Vorschlag zu reagieren. Und sollte es keine Einigung geben, könnte sich die Lage weiter dramatisch zuspitzen. Er selber schrieb im Internet auf seiner Plattform Truth Social: Heute Nacht wird eine ganze Zivilisation untergehen, um nie wieder zurückzukehren. Ich möchte nicht, dass das geschieht, aber es wird wahrscheinlich so kommen, so der US-Präsident. Wir müssen an dieser Stelle darauf hinweisen, dieses Interview haben wir am Dienstagnachmittag aufgezeichnet. In dieser dynamischen Situation kann sich die Lage also bereits wieder verändert haben. Und wenn Sie das Interview hören, wissen wir nicht, welcher Sturm über den Iran ausgebrochen ist oder eben nicht. Über die Rolle Chinas in diesem pakistanischen Friedensplan spreche ich jetzt jedenfalls mit unserem Experten für China, dem Politikwissenschaftler Jonas Greindberg. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Danowski.
Herr Greindberg, Pakistan präsentiert sich plötzlich als zentraler Vermittler im Konflikt zwischen Iran und den USA. Wie überraschend ist dieser Vorstoß?
Naja, es macht schon in gewisser Weise Sinn. Trump hat ja zum Beispiel den Obermilitärbefehlshaber Pakistans als seinen Lieblingsfeldmarschall gelobt. Pakistan hat sehr gute Beziehungen zu den USA, aber auch zu China und insbesondere zu den Golfstaaten, die ja auch mit eingebunden werden müssen in eine Friedensordnung. Was allerdings etwas überrascht, ist, dass China, das ja von Pakistan mit ins Boot geholt worden ist, China und Pakistan haben ja Ende März einen 5-Punkte-Plan für einen Frieden im Iran vorgestellt, eben sich hier sehr stark zurückhält. Und da gibt es verschiedene Erklärungsmöglichkeiten, warum das so sein könnte.
Okay, dann gehen wir mal drauf ein. Also welche Gründe könnte das denn haben, warum sich China so zurückhält?
Naja, der erste Grund ist, vielleicht sagt China, okay, wir lassen Pakistan mal den Vortritt. Das ist ein muslimischer Staat. Die haben sehr gute Beziehungen auch zu den USA und wir halten uns mal hier ganz fein zurück. Allerdings, was dagegen spricht, ist, dass sich China ja auch im Nahen Osten sehr stark engagiert hat. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Iran und Saudi-Arabien, was ja durch China vermittelt worden ist, wo China auch sehr stolz drauf ist. Und da stellt sich eben die Frage, warum sich China jetzt bei diesem Plan so stark zurückhält. Und eine Erklärung könnte eben sein, dass China möglicherweise von einer Verlängerung des Krieges mehr profitieren würde als von einem schnellen Friedensschluss. Da kann man zum Beispiel als erstes mal eingehen auf die Investitionssicherheit. China hat ja bedeutende Investitionen im Nahen Osten im Rahmen der neuen Seidenstraße. China hat zum Beispiel 2021 ein riesiges Kooperationsabkommen mit dem Iran unterzeichnet. Das sieht vor, also dass China in den nächsten 25 Jahren die unglaubliche Summe von 400 Milliarden US-Dollar in den Iran investieren wird. Also in das Bankenwesen, Infrastruktur, Telekommunikation und Geheimdienstarbeit soll ausgebaut werden. Da hat dann zum Beispiel Bakir Syed von Al Jazeera geschrieben, ja, das ist ja ganz klar, China hat ein Interesse daran, dass es also jetzt zu guten Beziehungen zwischen Iran und den USA kommt. Aber da würde ich ein großes Fragezeichen setzen, denn dieser riesige Iran-Deal über 400 Milliarden US-Dollar ist eben nie realisiert worden, wirklich, weil Trump im gleichen Jahr den Iran-Atomdeal zerrissen hat und harsche Sanktionen gegen Iran verhängt hat. Und das hat eben verhindert, dass China sich im Iran so engagieren konnte, wie es wollte. Und selbst wenn jetzt zum Beispiel ein Frieden geschlossen werden würde, dann ist nicht davon auszugehen, dass die USA es tolerieren werden, wenn sich China also im Iran breit macht. Also in der nationalen Sicherheitsstrategie des Weißen Hauses wird der Iran ja als der zentrale geopolitische Rivale bezeichnet. Und die USA schreiben ganz klar in diesem Dokument, dass auf keinen Fall die Weltmarktstellung der USA im Bereich Handel, Finanzen, Technologie in Gefahr geraten darf. Das wäre halt, wenn der Iran und China sich stärker miteinander vernetzen, eben das große Problem. Und ich glaube nicht, dass in einer jetzigen Nachkriegsordnung die USA China genau das erlauben würden.
Mhm. Welche Interessen verfolgt Pakistan ganz konkret mit dieser Initiative?
Pakistan möchte sich natürlich diplomatisch in Szene setzen, als Vermittler aufspielen. Pakistan hat ja bereits Ende März gesagt, ja, wir stehen bereit für Vermittlungen. Wir bieten unsere Hauptstadt Islamabad als Verhandlungsort an. Pakistan hat sich dann auch mit der Türkei, Ägypten und Saudi-Arabien getroffen und gesagt, ja, wir werden jetzt also hier die Initiative übernehmen. Kurz darauf ist der pakistanische Außenminister nach China gereist, hat sich da noch das Platzset geholt. Da wurde dieser 5-Punkte-Friedensplan von China und von Pakistan vorgestellt. Und Pakistan hat natürlich auch ganz knallharte wirtschaftliche Interessen. Der Iran hat gesagt, ja, wir werden jetzt also jeden Tag 2 pakistanische Schiffe durch die Straße von Hormuz durchlassen. Also Pakistan verfolgt natürlich auch seine eigenen Interessen und möchte dabei aber auch einen Akzent für die Nachkriegsordnung setzen. Denn der rosarote Elefant im Raum bei diesem von Pakistan vermittelten Friedensangebot ist ja Israel. Denn die Vermittlungen, die Pakistan anbietet, laufen ja nur zwischen Iran und USA und nicht mit Israel. Das ist natürlich verständlich, dass Pakistan als muslimisches Land sich hier solidarisch zeigt mit den Palästinensern und dadurch also Israel auch isolieren und von einer Nachkriegsordnung ausgrenzen möchte.
Wenn man sich die letzten Tage anschaut, Pakistan hat internationale Unterstützung organisiert, wirtschaftliche Zusagen aus dem Iran bekommen und sogar China eingebunden. Ist Islamabad hier jetzt mittlerweile zum richtigen Strippenzieher geworden?
Naja, das ist momentan schwer zu beurteilen, weil die Situationen recht opak sind. Also es gibt verschiedene Medienberichte, aus denen hervorgeht, wie der Iran, wie die USA auf den pakistanischen Vorstoß reagiert haben. Also momentan sieht es nicht so aus, dass dieser Vorstoß sehr erfolgreich ist. USA und Iran haben also Maximalforderungen gestellt. Iran hat zum Beispiel gesagt, wir werden weiterhin unser Mautsystem in der Straße von Hormuz aufrechterhalten und $2 Millionen pro Schiff kassieren, bis also unsere Kriegsschäden beseitigt sind. Die USA haben gesagt, der Iran muss sein Atomprogramm komplett einstellen, sich internationalen Kontrollen öffnen, sein Raketensystem einstampfen. Vielleicht heben wir dann die Sanktionen auf und dann natürlich die Rhetorik aus dem Weißen Haus von Donald Trump. Sie hatten es vorhin angesprochen, Herr Danowski. Also ich weiß nicht, ob Pakistan derzeit die Strippen so zieht, dass es zu einem Frieden kommt. Und natürlich muss man bedenken, eingebunden in diese Verhandlungen sind natürlich auch die Türkei, Saudi-Arabien und Ägypten. Also ist da nicht ganz klar, wer da jetzt welche Strippen zieht.
Ein zentraler Punkt des Plans ist ja ein umfassender Friedensrahmen. Auf Basis der UN ist das ein Versuch Chinas, die USA international stärker einzubinden oder einzuhegen?
Es geht ganz klar um Einhegung. Und erstmal die Frage, warum ist das ein Versuch von China? Die Formulierung umfassender Friedensrahmen ist ein ganz deutlicher Hinweis, dass das von chinesischen Diplomaten stammt. Denn wenn Sie chinesische Regierungsdokumente lesen, dann ist da immer die Floskel umfassend drin. Was hier also ein umfassender Friedensrahmen auf multilateraler Ebene bedeutet, ist, dass also in einen Friedensvertrag verschiedenste internationale Player eingebunden wären, auch Garantiemächte, um eben zu verhindern, dass die USA und Israel den Iran wieder angreifen. Und das ist natürlich eine Kröte, die die USA auf keinen Fall schlucken werden. Denn wenn Sie sich die nationale Sicherheitsstrategie der USA ansehen, dann ist da die Rede vom 21. Jahrhundert als dem Jahrhundert der Nationen und eben nicht des Multilateralismus. Und Trump ist ja gerade dabei, die UN abzuwracken. Also ich könnte mir vorstellen, dass die chinesischen Diplomaten diese Klausel also in diesen 5-Punkte-Friedensplan mit eingebracht haben, um ja, den USA es schwerer zu machen, diesem Friedensplan zuzustimmen.
Gleichzeitig wird Israel in den Verhandlungen überhaupt nicht berücksichtigt. Und das ist ja ein interessanter Punkt. Welche strategische Bedeutung hat denn diese Ausklammerung? Man möchte ja fast sagen Isolierung.
Ja, also ich würde sagen, dass das ganz klar zurückgeht auf das Engagement von Pakistan. Pakistan hat sich ja, bevor es mit China seinen 5-Punkte-Plan vorgestellt hat, mit den Außenministern Saudi-Arabiens, der Türkei und Ägypten getroffen. Und da wurde halt auch schon gesagt, dass man also Verhandlungen mit den USA und Iran aufnehmen würde. Und man hat dann auch ein paar Tage später eine Solidaritätserklärung mit verschiedensten Golfstaaten, mit den Palästinensern veröffentlicht. Also da ist ganz klar die Handschrift Pakistans zu erkennen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass China hiergegen nicht protestiert hat und das reiht sich eigentlich auch ein in das Verhalten Chinas, zum Beispiel auch in Abstimmungen in der UN-Generalversammlung, was die Situation in Gaza betrifft. Das reiht sich ein in die Berichterstattung der chinesischen Medien, die also sehr pro-palästinensisch und israelkritisch berichten. Ich würde allerdings nicht sagen, dass es China ein großes Anliegen gewesen ist, dass Israel ausgeschlossen wird, aber die chinesischen Diplomaten werden sich da einfach dem pakistanischen Vorstoß hier angeschlossen haben.
Auch wenn Sie vorhin gesagt haben, ja, das war schon die 6. Ankündigung von Trump, die Rhetorik ist ja da. Die Rhetorik ist heftig und wenn wir auf die jüngsten Aussagen nochmal eingehen wollen, wo er von einem möglichen Regimewechsel spricht und auch davon, dass er da mehr oder weniger keinen Stein auf dem anderen lassen möchte, inwieweit beeinflusst diese Rhetorik denn die Erfolgsaussichten des pakistanisch-chinesischen Friedensplans? Beziehungsweise ist dieser Friedensplan eigentlich durch diese Aussagen von Trump politisch erledigt, bevor er überhaupt verhandelt wird?
Also ich denke, die Aussagen von Trump auf Truth Social sind eine Skurrilität der Zeitgeschichte, die man nicht zu hoch werten sollte. Sie müssen ja bedenken, dass im November in den USA die Midterm-Elections anstehen und der Iran-Krieg ist extrem unpopulär. Also eine große Mehrheit der Amerikaner sind gegen den Einsatz von Bodentruppen. Trump hat auf dem Ticket Wahlkampf gemacht, dass er also keine fremden Kriege mehr beginnen würde. Und er tut genau das. Und er kriegt ja auch enorme Kritik, auch aus dem eigenen Magerlager von Tucker Carlson und anderen. Auch Steve Bannon von Breitbart hat letztens Kritik geübt. Man mag natürlich diese sehr spektakulären Aussagen lesen und denken, oh, bricht morgen der Dritte Weltkrieg los. Aber sie haben ja dann auch noch ein Partei-Establishment. Sie haben ja noch ein sicherheitspolitisches Establishment, das also Trump dann sagen wird, so hey, das geht zu weit. wir wollen hier auch nochmal bei den nächsten Wahlen gewinnen. Und man muss ja auch sagen, dass von Trump dann ja auch immer wieder dann konziliante Äußerungen kommen. Und er auch gegenüber Pakistan gesagt hat, ja, dass er begrüßt diesen Vorschlag, dass man Frieden finden würde. Und wir gucken mal, was die Iraner machen. Also das ist, würde ich sagen, einfach eine typische Verhandlungstaktik von Trump, mit dem Schlimmsten zu drohen, um dann eben irgendwie einen Deal in der Mitte zu finden.
Unabhängig davon jetzt, wie weit es eskaliert und ob es überhaupt weiter eskaliert, was glauben Sie, welche Rolle wird China in den kommenden Tagen und Wochen auch realistischerweise spielen? Und Pakistan auch, also Vermittler, Profiteur oder einfach nur Zuschauer, der abwartet, was jetzt so passiert?
Naja, China bezieht zum Beispiel weiterhin über seine Schattenflotte Öl von der Insel Chag aus dem Persischen Golf. Das geht aus verschiedenen Medienberichten hervor. China wird sich auf dem internationalen Parkett wie üblich dafür einsetzen, dass die Kriegshandlungen eingestellt werden, dass der internationale Handel wieder geöffnet wird. Aber eine starke Intervention, wie sie zum Beispiel jetzt von Pakistan vorgelegt worden ist, erwarte ich aus China eher nicht. Und China ist ja dadurch, dass es einfach als stiller Nutznießer die Situation beobachtet, ja, ein Profiteur, würde ich sagen, dieser Entwicklung. Die Dedollarisierung vollzieht sich im Persischen Golf. Die Anerkennung der USA weltweit und in der Region schrumpft sehr stark, wenn es wirklich zu einer Eskalation kommt. Und zu Repressalien des Iran auf Infrastruktur im Golf, dann würde das China auf jeden Fall nutzen. Und in einer Nachkriegsordnung natürlich auch den Ausbau der neuen Seidenstraße sehr stark stärken. Daher denke ich, die Chinesen werden zusehen. Und natürlich hinter den Kulissen, was da jetzt genau passiert, kann man schwer abschätzen. Aber hauptsächlich werden sie sich, denke ich, als Zuschauer betätigen.
Einschätzungen waren das von unserem China-Experten, Politikwissenschaftler Jonas Greinberg. Zur Rolle Chinas im aktuellen Friedensvorstoß Pakistans im Konflikt rund um den Iran und die USA. Und wie gesagt, wir haben dieses Gespräch am Dienstagnachmittag aufgezeichnet in einer Lage, die sich rasant verändern kann. Ob und wie die USA auf den Vorschlag reagieren, ob es zu einer Einigung kommt oder ob die Situation weiter eskaliert, darüber halten wir Sie selbstverständlich hier beim Kontrafunk auf dem Laufenden. Die neuesten Entwicklungen hören Sie bei uns wie gewohnt, zum Beispiel in den Nachrichten zur vollen Stunde. Herr Greinberg, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und für Ihre Zeit.
Ebenso, Herr Danowski.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Ein Tanker mit Kerosin war bis Samstag noch unterwegs und danach sieht es für Europa richtig schlecht aus. Wo sonst 8 Schiffe pro Woche Kerosin bringen, ist plötzlich Leere auf den Weltmeeren. Die Flugpreise steigen, die Airlines streichen Verbindungen und Experten sprechen schon von der größten Disruption seit Corona. Gleichzeitig explodieren die Energiepreise, der Diesel kratzt an neuen Höchstständen und aus Washington kommt ein knapper Satz, nämlich Get your own oil. Ist das jetzt eine weitere Krise oder erleben wir gerade, wie Energie wieder zur knallharten Machtfrage wird? Droht uns der 3-Euro-Sprit und hat Europa seine Abhängigkeit nur verlagert, statt sie zu lösen? Über diese Fragen spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsjournalisten Oliver Stock. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Herr Danowski.
Die Lage an den Energiemärkten, die spitzt sich sichtbar zu und die Folgen, die reichen längst über diesen Rohstoffhandel hinaus. Welche Dimension hat diese Entwicklung aus Ihrer Sicht mittlerweile schon angenommen?
Die Dimension ist gewaltig. Damit hatte am Anfang offenbar niemand wirklich gerechnet. Durch den Krieg im Iran und rund um den Iran haben wir, wie Ökonomen sagen, die größte Angebotsstörung in der Geschichte beim Thema Öl, beim Thema Energie. Es sind 10 Millionen Barrel pro Tag an Öl, die nicht produziert werden im Vergleich zu Vorkriegszeiten. Und diese gewaltige Menge, die da ausfällt, die ist einfach so schnell nicht zu kompensieren, sodass man sagen kann, im Moment haben wir keinen funktionierenden Markt, sondern wir haben ein Schlachtfeld. Und dieses Schlachtfeld dehnt sich immer weiter aus und führt dazu, dass Benzin, das Öl nicht gefördert werden kann und das Gas nicht geliefert werden kann.
Das haben Sie jetzt gesagt, Schlachtfeld. Nimmt Europa, nehmen wir in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich das denn so wahr? Haben wir diese Schlacht aufgenommen oder den Fehdehandschuh? Oder denkt man immer noch, dass man es mit Wirtschaftspolitik zu tun hat?
Wir sind weit weg davon, unbeteiligte Zuschauer zu sein, denn wir leiden ja massiv. Man sieht das an den Wirtschaftsdaten. In erster Linie ist es die Inflation, die durch die hohen Energiepreise steigt. Dabei ist das, was an der Tankstelle passiert, nur einerseits. Auf der anderen Seite muss man auch wissen, dass vor allen Dingen Gas und Energie unglaublich viel eingesetzt wird, um Düngemittel herzustellen. Und der Düngemittelpreis ist mal mindestens ebenso explodiert wie die Tankstellenpreise oder die Benzinpreise an der Tankstelle. Und all dies führt dazu, dass am Ende die Preise steigen, die Inflation steigt und das drückt auf die Wirtschaft wie so ein Mühlstein oder ein schwerer Anker zieht uns das runter, sodass es mit dem schmalen Wachstum in diesem Jahr voraussichtlich gar nichts mehr wird.
Worauf ich hinaus wollte ist, hat man das überhaupt schon so wahrgenommen, dass man sich hier eigentlich gar nicht mehr in einer Wirtschafts-, sondern in einer geopolitischen Konfliktsituation bezüglich des Ölmarktes befindet?
Die Politik hat das schon wahrgenommen. Es ist klar, dass sie in diesen geopolitischen Krisen oder Kriegssituationen mittendrin steckt. Sie ist natürlich als Partei keine Kriegspartei. Sie ist nicht unmittelbar darin verwickelt, aber sie steckt tief, tief in den Auswirkungen. Und insofern ist sie längst aus der Zuschauerrolle raus. Vielleicht kann man das am ehesten vergleichen mit den Zuschauern, die in einem Zirkus sitzen. Und sie wissen immer, wenn man ganz vorne in der ersten Reihe sitzt, dann kriegt man das volle Pulle ab. Und das ist genau jetzt passiert.
Europa hat sich bei Energie über Jahre ja auf Importe verlassen. Welche strategischen Schwächen treten denn in Krisenzeiten besonders offen zutage?
Das sind eine ganze Menge Schwächen. Es ist auf der einen Seite die Abhängigkeit immer wieder von einzelnen Förderländern. Man hat aus politisch-moralischen Gründen, wie auch immer, die Abhängigkeit von Russland zurückgefahren. Insbesondere Deutschland hat die zurückgefahren, aber die EU auch überhaupt. Das liegt am Ukraine-Krieg, das liegt an den Sanktionen. Da hat man aber nicht darauf geachtet, dass man jetzt vielleicht mehrere Lieferanten einbezieht, sondern hat sich in neue Abhängigkeiten begeben. Diese Abhängigkeiten sind in erster Linie beim Thema Gas. Bestehen sie Richtung Norwegen? Bestehen sie Richtung den USA, die stark mit LNG liefern? Sie bestehen beim Thema Öl nach wie vor allem Richtung Nahe Osten, wo das meiste Öl herkommt. Und so ist die Abhängigkeit einfach riesig. Auf der anderen Seite hat man es versäumt, die eigene Energieerzeugung so weit wie möglich hochzufahren. Klar, man hat auf Wind und auf Sonnenkraft, also auf erneuerbare Energien gesetzt. Das funktioniert auch ein Stück weit, aber wir haben eben gleichzeitig in Deutschland auch die Atomkraftwerke ausgeschaltet. Wir haben es versäumt, auch eigene Rohstoffe anzugehen. Insofern, man hat alte Abhängigkeiten gelöst und neue geschaffen und das Ergebnis ist das Desaster, was wir jetzt sehen.
Und interessanterweise gibt es ja gewisse Preis- und Marktlogiken. Die Tanker, die fahren aktuell dorthin, wo mehr bezahlt wird. Was zeigt dieses Verhalten über die Funktionsweise des globalen Energiemarktes? Also nicht dahin, wo sie hin sollten oder müssen, sondern da, wo halt das Geld dann herkommt.
Diese Lieferverträge, die bestehen, die werden aktuell alle neu verhandelt. Das ist tatsächlich so, dass die Energielieferanten und diejenigen, die Energie beziehen, nächtelang hier verhandeln und versuchen, die nächsten Tanker für sich zu gewinnen oder zu sich umzuleiten. Sie haben das am Eingang erwähnt mit dem letzten Tanker, der Kerosin geliefert hat Richtung Großbritannien. Es ist im Moment ein Markt, der eine Mangellage hat. Und diese Mangellage führt dazu, dass diejenigen, die am flexibelsten sind und am meisten bezahlen können, am längsten noch beliefert werden. Insofern, ja, Europa ist betroffen. Europa ist allerdings durchaus zahlungskräftig. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir eine absolute Knappheit in den nächsten Tagen und Wochen erleben werden, aber wir erleben eben deutlich höhere Preise. Die müssen wir zahlen, um überhaupt noch beliefert zu werden.
Und das wirkt sich dann auch auf uns aus, Fragezeichen, beziehungsweise wie wirkt sich das auf uns aus? Wir haben es am Anfang angesprochen, 3 Euro Sprit pro Liter. Ist das realistisch? Müssen wir uns deswegen davor fürchten, gerade weil wir eben Öl und Kerosin zum Beispiel zu so hohen Preisen einkaufen müssen?
3 Euro ist möglicherweise realistisch. Wir sind ja jetzt schon bei Diesel auf über 2,50 Euro an einzelnen Tankstellen und in einzelnen Regionen. Insofern, ja, das kann schon passieren, dass das auch auf 3 Euro steigt. Die Deutschen reagieren da immer total allergisch drauf. Das liegt vielleicht auch daran, dass man diesen Stoff, der da für 3 Euro in den Tank fließt, überhaupt nicht zu sehen bekommt. Aber man sieht eben die Rechnung, die einem präsentiert wird. Es ist so, dass andere europäische Länder deutlich günstigere Preise haben. Polen zum Beispiel kommt immer noch mit etwa 1,70 Euro pro Liter Diesel um die Kurve. Das liegt daran, dass in Deutschland natürlich auch die Abgaben, die Steuern, die CO2-Abgabe auf Benzin und auf Diesel extrem hoch sind, sodass hier auch noch sozusagen ein politischer Malus obendrauf liegt, der den Treibstoff zusätzlich verteuert.
Kommen wir mal ganz kurz zum Luftverkehr, der ja auch betroffen ist. Wir sprachen von dem Tanker mit dem Kerosin. Da schlagen Lieferengpässe ja besonders schnell durch. Wie groß ist denn die Gefahr für Airlines und Flughäfen in den kommenden Wochen?
Die Airlines und Flughäfen schauen sich das im Moment sehr genau an. Wir wissen von der Lufthansa, dass sie prüft, ob sie nicht einige Maschinen aus ihrer Flotte vorübergehend stilllegen soll, weil sie da eben damit rechnet, dass auch die Nachfrage nach Flügen einbrechen wird, wenn die Ticketpreise entsprechend steigen. Im Moment ist es so, dass die Fluglinien nur mit moderat steigenden Ticketpreisen rechnen, dass sie noch vieles abgesichert haben, im Moment noch günstiger beziehen können, weil sie eben längerfristige Verträge haben. Aber die Luftfahrtexperten rechnen damit, dass in den nächsten 2 Monaten, also bis zum Sommer, auch da die Preise zwar unterschiedlich, aber eben deutlich ansteigen werden. Bei Interkontinentalflügen wird sich das auf 50 bis 100 Euro pro Richtung und pro Flug wahrscheinlich bemerkbar machen.
Reisen und Tourismus ist natürlich die eine Sache, aber welche Branchen hängen denn noch direkt an einer stabilen Luftfahrt mit stabilen Preisen, wenn eben Treibstoffversorgung ins Wanken gerät, woran man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick denkt?
Bei der Luftfahrt gibt es unglaublich viel. Also die Lieferungen, die wir alle via Amazon nicht aus Deutschland beziehen und die bitteschön aber am übernächsten Tag da zu sein haben, die kommen natürlich am Ende alle mit dem Flugzeug zu uns. Also da ist einiges, was da zu einer Lieferkettenstörung führen wird. Und am Ende, wir haben ja eine Wirtschaft, wo wenig in Deutschland selbst produziert wird, sondern unser Modell ist ja eher das, dass wir entwickeln, dass wir Ideen haben, dass wir Baupläne liefern und dass wir dann die Teile irgendwo auf der Welt fertigen lassen und uns wiederum halb zusammengesetzt nach Deutschland liefern lassen und hier dann die Maschinen zusammenbauen. Also diese ganzen Lieferketten, die sind natürlich von den Transportkosten extrem abhängig, sodass man sagen kann, dass so gut wie alle Gegenstände, alle Mittel des täglichen Bedarfs am Ende durch diese Lieferschwierigkeiten betroffen sein werden und entsprechend im Preis steigen werden.
Wir haben es jetzt schon mitbekommen, Energie ist längst wieder zur Machtfrage geworden und das zieht sich auch tatsächlich in dem, was jetzt kommt, so durch. Welche politischen Fähigkeiten gehen denn verloren, wenn ein Staat oder ein Kontinent die Energie nicht mehr aus gesicherten eigenen Quellen decken kann?
Gut, es ist natürlich immer schön, wenn man viele Dinge, viel Versorgung und viel Produktion im eigenen Land, im eigenen Kontinent oder in der eigenen politischen Region herstellen kann. Aber gerade beim Thema Energie ist es so, dass das vielfach nicht reicht. Wir haben in Deutschland, ich hatte es vorhin angesprochen, einige Fehler gemacht. Wir haben uns einseitig in Abhängigkeiten begeben, mal nach Osten, mal nach Westen. Wir haben auf Atomkraft verzichtet. Wir haben versäumt, eigene Vorräte überhaupt erstmal zu eruieren und nutzbar zu machen. Und all das zusammen führt eben zu einer Abhängigkeit, zu einer größeren Abhängigkeit, als das eigentlich sein müsste. Man darf sich aber nichts vormachen. In dem Augenblick, wo ein Land, was wenig Rohstoffe hat, und dazu gehören die allermeisten Länder in Europa, dazu gehört auch Deutschland, wo so ein Land unter so einen Druck kommt, ist es einfach verwundbar. Und wir sind in einer Wirtschaft, wo viel weltweit produziert wird, viel geliefert wird, wo diese Zusammenhänge sehr intensiv sind, sind wir einfach durch solche geopolitischen Krisen, durch solche Kriege viel verwundbarer geworden, als wir das vielleicht noch vor 100 Jahren gewesen sind. Man darf aber nicht vergessen, vor 100 Jahren hatten wir vielleicht auch nicht jeden Tag frisches Gemüse und jeden Tag die Waren, die wir wirklich haben wollten, auf dem Tisch oder im Schrank.
Und wenn wir schon bei Machtfragen sind, sind wir natürlich auch bei Trump und seiner Forderung, ja, wenn ihr Öl braucht, holt euch euer eigenes, get your own oil. Das wirkt natürlich provokant, aber es trifft schon in gewisser Weise einen Nerv. Welche Botschaft steckt denn dahinter und inwieweit hat er natürlich mit der US-Politik und all der Power, die dahinter steckt, gut reden und inwieweit ist das auf europäische Verhältnisse oder Herangehensweisen überhaupt übertragbar?
Es gibt in Europa zahlreiche Lieferanten auch. Ich hatte vorhin Norwegen erwähnt. Wenn man also Europa als Ganzes sieht, dann gibt es schon eigene Versorgungsmöglichkeiten, auch wenn diese eingeschränkt sind und Norwegen sicherlich einen Peak nach oben darstellt und andere Länder dort deutlich das Nachsehen haben. Was man aber in der Tat versäumt hat, ist, über eigene Vorkommen auch überhaupt nur nachzudenken oder sie mal qualifiziert zu messen und sie zugänglich zu machen. Es gibt in der Nordsee Ölvorräte, auch in der deutschen Nordsee gibt es Ölvorräte, die bislang nicht angetastet worden sind. Es gibt die Möglichkeit zu fracken, was in Deutschland auf politischen Widerstand gestoßen ist. All dies sind sicherlich Maßnahmen, die man angehen könnte. Nur wir haben eine aktuelle Krise. Wir haben im Moment eine Mangellage, die in den nächsten Wochen und Monaten noch stärker sichtbar sein wird, wenn dieser Krieg anhält. Und da nützt es wenig, sich jetzt darüber den Kopf zu zerbrechen, wo vielleicht noch Öl innerhalb Deutschlands oder innerhalb Europas zu finden sein wird. Denn das ist sicherlich nicht so schnell überhaupt förderbar und lieferbar wie das, was wir aktuell brauchen.
Wer heute keine Energie kontrolliert, kontrolliert morgen möglicherweise auch keine Politik mehr. Über das Thema Energie und Machtfrage sprach ich mit dem Wirtschaftsjournalisten Oliver Stock. Vielen Dank für Ihre Ausführung.
Herzlich gern.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. 15 Millionen Franken für eine Großmoschee. Geplant das Ganze mitten in St. Gallen. Ein futuristischer Bau für hunderte Gläubige, finanziert durch Spenden aus der Community, heißt es. Während europaweit über Migration, Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt gestritten wird, beziehungsweise das vielen schon längst über den Kopf wächst, wächst hier in der Schweiz ein Projekt, das sehr viele Fragen aufwirft. Wer steckt da dahinter? Wer bezahlt das Ganze und welche Folgen hat das für die Schweiz? Darüber spreche ich jetzt mit Lukas Reimann, Nationalrat der SVP und Mitinitiant der Minarett-Initiative. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Reimann, wie ordnen Sie dieses Moschee-Projekt politisch und gesellschaftlich eigentlich ein?
Ja, ich habe sehr viele Fragezeichen, wie Sie auch, und ich mache mir auch große Sorgen. Wir haben schon einige große Moschee-Projekte in der Schweiz, die gebaut wurden, und die Effekte dort, die waren sehr negativ. Also ich lebe in der Stadt Wiel, hier haben wir eine riesige Moschee, und das Problem ist dann einfach, dass es Parallelgesellschaften gibt. In dieser Gegend, da leben fast keine Kinder mehr, die nicht muslimischen Glaubens sind. Viele Familien sind weggezogen. Es gibt dann wie eine Separierung und das hat dann viele, viele Folgen, oder? Also in der Schule gibt es da in diesem Gebiet keine Schulweihnachtsfeiern mehr, weil man findet, es gäbe ja keine christlichen Schüler mehr. Es gehen Traditionen verloren, die Schweizer Kultur geht verloren. Und deshalb habe ich große Fragezeichen, wenn jetzt noch mehr solche Millionenmoscheen gebaut werden sollen.
Das ist ja so ein bisschen eine Henne-Ei-Diskussion wahrscheinlich, ne? Also die Frage ist so eine Moschee nötig, weil es dort einen großen Bedarf gibt und ein gewisser Grad an Islamisierung vorangeschritten ist? Oder kommt das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, keine Weihnachtsfeier mehr an der Schule, keine Kinder mehr auf der Straße, kommt das dann erst einher, wenn die Moschee gebaut ist?
Die Frage ist berechtigt und natürlich haben wir generell ein Problem mit der Islamisierung, mit der islamischen Zuwanderung, auch mit der Integration von muslimischen Zuwanderern, die sich doch oft sehr schwierig gestaltet, viel schwieriger als mit Ausländern von anderen Kulturen und Regionen. Aber letztendlich ist es halt doch so, dass durch diesen Bau dann sehr viele Leute an einem Ort angezogen werden, dass sehr viele Leute dann auch da hinziehen und dass genau so die Separierung gefördert wird, also dass genau so auch Parallelgesellschaften entstehen. Und dass da diese großen Moscheen halt schon ein Instrument auch sind der Islamisierung. Man stellt sich halt schon auch die Frage, wer finanziert das, wer steckt dahinter, welche Imame werden dann da predigen, wer kontrolliert das. Es sind ganz viele offene Fragen, die der Bevölkerung vor Ort auch große Sorgen bereiten.
Genau, welche Signale sendet denn dieses Bauvorhaben aus Ihrer Sicht an die Bevölkerung?
Also es ist ein sehr protziges, riesiges Projekt. Man stellt sich schon die Frage, woher kommen diese 15 Millionen Franken? Das ist viel Geld für die Schweiz. 1000 Quadratmeter, riesige Fläche. Was für ein Signal sendet das aus? Und welche Ziele sollen damit erreicht werden? In der Vergangenheit haben wir oft gesehen, dass solche Moscheen finanziert werden aus Saudi-Arabien, aus der Türkei, aus sehr radikal-islamischen Organisationen auch, die das unterstützen und die dann auch versuchen, ihre machtpolitischen Ziele in der Schweiz zu erreichen über solche Moscheen. Also die Moscheen sind oft auch Instrumente dieser politisch-islamischen Kultur.
Was ich sehr interessant fand, war, dass es die albanisch-muslimische Community ist. Welche Rolle spielt die denn in der Schweiz generell, aber auch bei diesem Projekt?
Die albanische islamische Gemeinschaft ist in der Schweiz sehr groß. Wir haben eine große albanische Community in der Schweiz. Sie verkauft sich oft in den Medien und in der Öffentlichkeit als gemäßigter Islam. Meine Erfahrung ist aber eine andere. Also es gibt auch bei den Albanern genau gleich eine Trennung von Mann und Frau. Also die Gleichstellung ist dann nicht gegeben. Es werden keine Hände geschüttelt an Nicht-Muslime. Es tauchten Schulbücher auf, die zum Nichtteilnahme an Feiern der Ungläubigen, womit dann eben Weihnachten zum Beispiel gemeint war oder jetzt aktuell Ostern. Das ist alles auch bei den Albanern aufgetaucht. Ich habe oft das Gefühl, das ist nur Marketing, dass die Albaner gemäßigter sind und weniger radikal. Letztendlich ist es der gleiche Islam, der gepredigt wird, ob Saudi-Arabien oder bei den Albanern.
Welche Informationen gibt es denn über die Verantwortlichen, die jetzt diese Moschee finanzieren, aber dann später auch betreiben wollen und vor allem die Ausrichtung dieser Verantwortlichen?
Ich habe da keine Informationen. Wir haben aktuell jetzt gerade heute im St. Galler Kantonsparlament, also im Landtag von St. Gallen, einen Vorstoß eingereicht, wo wir von der Regierung Antworten verlangen, Antworten zu diesen Imamen, Antworten zu den Hintermännern dieser Moschee, Antworten zur Finanzierung der Moschee. Also da haben wir ganz viele Fragen aufgelistet, wo wir jetzt von der Regierung Antworten dazu verlangen und wo wir wirklich auch möchten, dass sich die Regierung darum kümmert. Und nicht einfach wegschaut und sagt, das ist privat und die können machen, was sie wollen.
Welche Fragen stellen sich für Sie denn auch in Bezug auf mögliche Einflüsse von außen?
Ja, also die Gefahr ist natürlich da. Ich habe das bei der Moschee hier in Wiel gesehen. Da kommt irgendein Imam von irgendwoher, oder? Der predigt dann. An der Schule geben sie Religionsunterricht. Dann kommen Eltern zu mir, die eher laizistisch eingestellt sind, die vielleicht jetzt nicht so einen radikalen Islam möchten für ihre Kinder und haben mir dann gesagt, hey, ihr müsst da genauer hinschauen, was ihr für Imame lehren bei uns im islamischen Religionsunterricht, der an den öffentlichen Schulen hier in Wiel stattgefunden hat. In der Politik ist einfach so ein bisschen die Gefahr, da sagt man, ja, das ist Religion, das ist privat, wir schauen da nicht hin, da lassen wir sie einfach machen. Und das darf man nicht. Also die müssen klar die Regeln hier einhalten, die es gibt und sich an unsere Gesetze halten. Und das werden wir auch einfordern.
Sie haben es schon angedeutet, aber lassen Sie mich noch mal ganz konkret darauf eingehen. Wie reagiert denn die Politik, also insbesondere der Kanton St. Gallen, auf dieses Bauvorhaben?
Ja, die Frage ist, welche Politik? Also jetzt im St. Galler Kantonsrat, die SVP, die hat hier eine Motion gemacht, wo wir Fragen stellen, wo wir wirklich uns auch kritisch dazu stellen, zu dieser Entwicklung und generell zur ganzen Islamisierung in der Schweiz. Da warten wir jetzt gespannt auf die Antwort der St. Galler Regierung. Ich befürchte ein bisschen, die Stadt St. Gallen, die Stadtpräsidentin, die wird sich positiv dazu stellen. Aber der Kanton St. Gallen, der ist da politisch doch etwas anders eingestellt als die Stadt St. Gallen. Ist vielleicht auch kein Zufall, dass das Moscheeprojekt jetzt genau in der Stadt St. Gallen kommt und nicht wie sonst häufig eher im ländlichen Raum. das hängt vielleicht auch mit den politischen Gegebenheiten von Rot-Grün in der Stadt St. Gallen zusammen.
Was ist denn über die Finanzierung dieses Projekts ganz konkret bekannt bisher? Also ich habe gesagt, man hat gesammelt bisher, es waren Spenden, aber was ist denn noch bekannt?
Ich kenne keine Details. Die Albaner behaupten, es werde zum einen großen Teil mit Spenden finanziert, mit Crowdfunding. Ob das wirklich realistisch ist bei 15 Millionen, wage ich zu bezweifeln. Was für uns klar ist, wir wollen volle Transparenz. Also das haben wir auch in Bern jetzt schon im Parlament verlangt, dass alle islamischen Religionsgemeinschaften, wenn sie hier etwas machen, wenn sie hier etwas planen, dass sie dann Transparenz offenlegen müssen, woher die Gelder stammen. Weil wir wollen nicht, dass vom Ausland finanzierte Propaganda hier in der Schweiz stattfindet.
Und das, worauf Sie natürlich auch noch Einfluss hätten, wäre, ob der Kanton St. Gallen vielleicht auch noch etwas dazu gibt, oder?
Da wären wir natürlich total dagegen, dass der Staat und der Kanton St. Gallen jetzt damit Steuergeld das finanzieren würde. Aber ich halte das tatsächlich nicht für ausgeschlossen. Also als in Wiel die große Moschee eröffnet worden ist, am vordersten Front, die Politiker haben sich da in die erste Reihe gestellt mit dem Spatenstich und da waren durchaus auch Gelder aus Integrationsfonds mit dabei. Aber das geht nicht, oder? Also es geht nicht, dass der Schweizer Steuerzahler für solche Projekte mitzahlen muss.
Welche Funktion soll diese Moschee über das reine Beten hinaus denn eigentlich erfüllen? Und wenn darüber noch nichts bekannt ist, was ist Ihre Erfahrung, die Sie zum Beispiel in Wiel gemacht haben oder in anderen? Also das erfüllt ja meistens mehr als nur den Zweck des Betens und des Geistlichen, sondern es ist ja ein Sog einer ganzen Community, einer Geisteshaltung, einer Lebenseinstellung und einer anderen Kultur.
Ja, das ist es auf jeden Fall. Und wenn jemand aus einem islamischen Land hier in die Schweiz kommt, dann erwarte ich von ihm, dass er sich hier an die Gesetze hält, dass er unsere Kultur respektiert. Ich erwarte nicht, dass er konvertiert zum Christentum, aber ich erwarte doch eine gewisse Akzeptanz der Kultur hier, also auch eine Akzeptanz der Weihnachten, der Ostern und von anderen Traditionen hier in der Schweiz. Und ich stelle leider oft fest, dass es Probleme gibt bei Zuwanderern aus diesem Kulturraum, dass sie dann ihre Religion über unsere Gesetze stellen, dass sie uns für unrein oder für tiefer gestellt halten und versuchen auch ihre Kultur und den Islam dann über unsere Kultur zu stellen. Das findet statt und wenn wir uns da nicht wehren und wenn wir uns da auch nicht lautstark dagegen aufstellen, dann werden wir islamisiert, oder? Das ist eine Realität, das ist keine Fiktion. Hier in der Schule in Wiel, da gibt es diese Schulweihnachtsfeiern jetzt zu einem großen Teil nicht mehr. Man nimmt Rücksicht in der Schulkantine. Es gibt Lehrerinnen, die sagen, es gibt Probleme. Die Kinder geben mir die Hand nicht zum uns begrüßen, weil ich eine Frau bin, weil ich keine Muslima bin. Das ist ganz real und da müssen wir uns schon Gedanken machen, wie können wir diese Islamisierung, die in der Schweiz stattfindet, stoppen.
Wie wird denn aus Ihrer Sicht sichergestellt, dass das nicht passiert? Kann man das überhaupt sicherstellen, wenn so ein neues Moscheeprojekt aufgezogen wird? Welche Inhalte werden dort vermittelt und sollen vermittelt werden? Und wie kann man das aus Ihrer Sicht sicherstellen, dass es die richtigen Inhalte sind?
Also wir müssen das unbedingt sicherstellen. Es gab in der Vergangenheit Moscheen, ich will das jetzt nicht der Moschee in St. Gallen unterstellen, aber zum Beispiel in Winterthur gab es eine Moschee, da wurden junge Leute rekrutiert für den Terrorismus und für Reisen in Kriegsgebiete. Die sind zum Teil dann da gestorben oder kamen zurück und sind jetzt heute eingesperrt, weil sie als gefährliche Terroristen eingestuft werden. Und das darf natürlich in keiner Moschee passieren. Und da braucht es auch eine Kontrolle. Eine weitere Forderung, die wir aufgestellt haben, ist, dass in diesen Moscheen eine Landessprache, also Deutsch, Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch gesprochen werden muss und nicht Sprachen, wo dann die Kontrolle auch schwierig ist. Vielleicht braucht es auch eine Kontrolle von den Imamen, oder? Die kommen und gehen. Oft sind die eingesetzt, auch von ausländischen Regierungen, um dann ganz bewusst gewisse Sachen zu predigen. In der Vergangenheit wurde da einfach zu wenig hingeschaut, leider.
Welche Bedingungen müssten denn Ihrer Meinung nach erfüllt sein, dass ein solches Bauvorhaben, und es ist ja nicht nur ein Bauvorhaben, sondern auch ein Kulturvorhaben, auf breite Akzeptanz stößt? Oder sehen Sie eine Nicht-Akzeptanz überhaupt gar nicht? Also sehen die Schweizer das eigentlich als Problem oder ist es etwas, ein kleines von vielen, das eigentlich sonst niemanden so groß kümmert?
Nein, der Widerstand in der lokalen Bevölkerung ist riesig. Ich habe als Jurist schon einige Projekte, also meistens die Anwohner dann, die Rekurse gemacht haben und sich gewehrt haben, vertreten und der Widerstand ist auch berechtigt, oder? Also ein Quartier, das so eine riesige Moschee ins Quartier bekommt oder ein Gebetszentrum, dieses Quartier wird sich verändern. Und da geht es nicht primär darum, dass dann genügend Parkplätze vorhanden sind oder dass es irgendwie Lärmemissionen geht. Das ist dann eher das kleinere Übel, sondern es geht letztendlich wirklich darum, dass sich die Quartiere auch in der Zusammensetzung der Bevölkerung verändern und dass sich dadurch dann auch Schulen verändern, dass sich dadurch das öffentliche Leben verändert und nicht unbedingt zum Positiven.
Nicht nur das öffentliche Leben, sondern auch das öffentliche Stadtbild verändert sich, denn diese Großmoschee ist geplant, mitten in St. Gallen als riesiger, betonartiger Pracht- und Protzbau. Geht das stadtplanerisch auch einfach so durch oder könnte da auch noch das ein oder andere Problem entstehen? Geht es auf die Ebene vielleicht auch und vor allem, wie protzig soll es denn werden?
Ja, also auf der Ebene hat man auf jeden Fall auch Chancen. Ich meine, die Stadt St. Gallen ist vor allem bekannt für ihr Kloster, für die Stiftsbibliothek, für traditionelle Bauten und mit Heimatschutz. Also in dem Bereich kann man viel machen, wenn man dann auf der realistischen Ebene ist und ein Bauprojekt verzögern oder verhindern möchte. Früher wollten sie die riesigen Minarette bauen, quasi als Machtzeichen, auch als Machtsymbol. Dann haben wir die Minarettinitiative gestartet und gewonnen. Und diese Protz-Millionen-Moscheen, das sind ein bisschen die neuen Minarette jetzt, oder? Man versucht jetzt halt auf anderen Wege diese Macht darzustellen. Und das sind für mich schon auch politische Symbole, die weit über die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die ich natürlich auch absolut respektiere und anerkenne, hinausgehen.
Sagt Lukas Reimann, Nationalrat der SVP und Mitinitiant der Minarett-Initiative. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführung.
Vielen Dank, Herr Danowski.
Liebe Hörer, das, was hier im Weltraum passiert, rund um die Mondumrundung, ist ja schon spannend. Jetzt haben die vier in der Kapsel als erste Menschen überhaupt gesehen, wie es bei schönstem Sonnenlicht auf der erdabgewandten Seite des Mondes ausschaut. Die Wissenschaft ist einen Schritt weitergekommen, aber es geht nicht nur um Astrophysik, sondern um Metaphysik, meint Burkhard Müller-Ulrich in seinem Kommentar des Tages.
Der vor 30 Jahren verstorbene Philosoph Hans Blumenberg berichtete in seinem letzten Buch »Die Vollzähligkeit der Sterne«, dass er auf Geheiß der Universitätsverwaltung einen Forschungsmittelantrag mit einem überzeugend klingenden Titel einzureichen hatte. Daraufhin erfand er das Fachgebiet der Astronoetik und schrieb, das Ziel sei »Erforschung der Rückseite des Mondes durch reines Denken«. Das war natürlich ein Joke, aber der leuchtet einem aus mehreren Gründen sofort ein. Denn was ist Denken überhaupt, wenn nicht die Betrachtung und Erforschung der Rückseiten von allem? Und stellt nicht der Mond, weil er uns seine Rückseite nie zeigt, eine ganz besondere Herausforderung dar? Der Mond ist das Symbol der Reflexion schlechthin. Er reflektiert nicht nur das Sonnenlicht, er fördert jede Art des Nachdenkens. Stark und geheimnisvoll wirken seine Kräfte auf das Meer, die Frauen und die Dichter. Auch Werwölfe sollen seinem Einfluss unterliegen. Der Mond gehört zur Nacht und schon deswegen zur Philosophie. Denn, wie Hegel sagte, beginnt die Eule der Minerva erst mit der Dämmerung ihren Flug. Übrigens sieht der Mond am Himmel nicht nur aus wie ein Kopf, er hat sogar dieselbe Farbe wie Gehirnmasse. Und während die Sonne uns den Tagestakt schlägt, bewegt sich der Mond wie ein beschwipster Tänzer durchs All. Seine Erdumrundungen fallen immer anders aus. Im Durchschnitt dauern sie zwar 29,53 Tage, aber die Schwankungsbreite beträgt einen halben Tag. Der Mond hat offenbar auch eine Macke. Das bringt ihn uns so nahe, viel näher als den anderen Himmelskörper, der ebenfalls mit M anfängt und vier Buchstaben hat. Vom Mars ist zwar in letzter Zeit verstärkt die Rede, doch dadurch ist uns der Mond gefühlsmäßig noch näher gerückt. Die Rede ist allerdings auch davon, dass die Mondlandung vor 57 Jahren gar nicht stattgefunden habe, sondern in einem geheimen Filmstudio auf der Erde gefaked worden sei. Derlei Zweifel bekamen vor 20 Jahren neue Nahrung, als die NASA zugeben musste, dass die Magnetbänder mit den Originalaufnahmen verschwunden sind, versehentlich gelöscht, wie es hieß. Doch was in manchen Kreisen als Beweis für die Verschwörungstheorie galt und gilt, widerlegt sie in Wirklichkeit endgültig. Denn eine so teure Trickfilmproduktion würde niemand aus den Augen lassen, die käme mit Sicherheit nicht einfach abhanden. Wenn es aber etwas gibt auf dieser Welt, das als Garantie und Siegel für Wahrhaftigkeit und Authentizität gelten darf, dann ist es Schlamperei. Schlamperei ist immer noch das verlässlichste Zeichen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Die Menschheitsgeschichte im Großen und mein Schreibtisch im Kleinen werden ständig von dieser Furie des Verschwindens, vom Sturm der Entropie heimgesucht. Verschwundene Akten, vor allem wenn es sich um besonders Wesentliche handelt, sind der Normalfall in Archiven, bei Behörden und in sämtlichen Büros der Erde. Man kann den Verlust von Dokumenten deshalb als die stärkstmögliche Bestätigung, dass sie nicht manipuliert wurden, betrachten. Das lehrt die praktische Verwaltungsvernunft, in deren Geltungsbereich offenbar auch der Mond fällt. Bei anderen Himmelskörpern lässt sich darüber noch keine Aussage treffen. Denn die Wissenschaftler interessieren sich bloß für den Wasser- oder Methangehalt von Planeten, Monden und Kometen. Dabei ist die entscheidende Frage doch die: Herrscht auch anderswo im All solch eine Unordnung wie bei uns? Die alten Griechen nannten den Weltraum Kosmos, weil sie ihn als wunderbar geordnet empfanden. Wir heutigen sehen das anders und haben im Kosmos die Chaostheorie gefunden. Übrigens haben Wissenschaftler vor einiger Zeit festgestellt, dass der Mond kleiner wird. Gemeint war nicht, dass er abnimmt und dann wieder zunimmt, was ja wie so vieles auf Einbildung und optischer Täuschung beruht, wobei die moderne Physik ja auch lehrt, dass alle Tatsachen erst durch Beobachtung geschaffen werden. Groß ist nur, was uns groß vorkommt. Und umgekehrt entspricht es nicht unserer Erfahrung, dass mit der Zeit alles kleiner wird, weil wir größer werden? Nein, es ist eine wissenschaftliche Tatsache, dass der Monddurchmesser im Lauf der letzten paar hundert Millionen Jahre um 100 Meter abgenommen hat. Die Ursache dafür soll Abkühlung sein. Und klar ist, dass wenn das Schrumpfen weitergeht, von unserem Erdtrabanten irgendwann nicht mehr viel übrig bleibt. Deshalb tun die Beteiligten gut daran, sich mit der Monderkundung zu beeilen. Zur Dialektik der Raumfahrt gehört aber auch, die Möglichkeit des Scheiterns mitzubedenken. Die Spur dieser negativen Dialektik hat sich in Form eines kleinen, schrecklichen Textes erhalten, den Richard Nixons damaliger Redenschreiber William Safire für den Fall vorbereitet hatte, dass die Astronauten der Apollo 11 bei ihrer Mission umgekommen wären. Während Armstrong und Aldrin auf der Vorderseite des Mondes herumspazierten, war Safire als Denker gewissermaßen auf der Rückseite zugange.
Das war der Kommentar des Tages von Burkhard Müller-Ulrich. Liebe Hörer, das war Kontrafunk aktuell für diesen Mittwoch, den 8. April 2026. Einen Programmtipp habe ich noch für Sie, nämlich das Dreiländereck. Darin diskutieren Ronald Friedrich Schwarzer aus Wien, Claudio Zanetti aus der Schweiz und Thilo Schneider aus Deutschland über politische Netzwerke, persönliche Loyalitäten und die Frage, wo Vertrauen endet und Korruption beginnt. Anhand konkreter Beispiele aus allen drei Ländern geht es da um Machtstrukturen, Transparenz, Medien und die Rolle der Bürger bei der Kontrolle politischer Eliten. Seien Sie gerne dabei bei dieser sehr interessanten und kontroversen Runde über den Zustand unserer Demokratien. Das Dreiländereck hören Sie heute um 8, 14 und 21 Uhr. Ich darf mich bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken jetzt und mich von Ihnen verabschieden. Ich bin Gernot Donowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.